Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute die zweite Hälfte des fünften Kapitels aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ein Krieg, der nicht irdisch oder physisch ist. Dass dieser Kampf nicht physisch ist, offenbart auch der Text, den wir gerade gelesen haben. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Offenbarung 19, Vers 20. Es ist keine Rede davon, dass es zwischen dem Herrn und dem Tier bzw. dem falschen Propheten irgendeine Auseinandersetzung gäbe. Sie werden einfach verhaftet. Sie erscheinen nicht vor dem letzten Richterstuhl Gottes, sondern das Urteil wird direkt und sofort an ihnen vollzogen. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Uns wird keine physische, militärische Schlacht beschrieben. Jesus ist Sieger. Er braucht für den Sieg nicht kämpfen. Eine Armee ohne Waffen. Lesen wir nochmals Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Hier sehen wir zwei Armeen. Die eine steht unter dem Befehl des Tieres, die andere gehört zum Herrn, dem König der Könige und Herr der Herren. Wir alle wissen, wer der ist, der auf dem Pferd saß. Es ist der, der in den vorangegangenen Versen offenbart wird. In Vers 11 lesen wir: Ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wir müssen uns hüten, nicht das Irdische mit dem Himmlischen zu vermengen. Wenn von einem weißen Pferd und vom Krieg führen die Rede ist, dann ist das nicht irdisch zu verstehen. Seine Armee wird in Vers 14 beschrieben. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Diese Armee ist keine Armee, wie wir sie aus irdischer Sicht kennen. Sie hat keine Waffen, sie gehört dem, der das Wort Gottes ist. Ein Krieg, der nicht von dieser Welt ist. Wie verläuft der Krieg weiter? Lesen wir Vers 15. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Es gibt kein vergleichbares Ereignis auf Erden. Dies ist eindeutig nicht von dieser Welt. Ich wage zu sagen, die Annahme, dass alle buchstäblich auf weißen Pferden reiten, um gegen die Heidenvölker der Welt zu kämpfen, wenn Jesus mit seinen Heiligen zur Erde kommt, hat überhaupt keine Grundlage in der Schrift. Jesus hat es nicht nötig, Krieg gegen das Tier oder gegen die Heiden zu führen, sondern, wie wir schon lasen, wird der Herr Jesus den Antichristen umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Die Sache ist ganz und gar anders. Wenn er bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit erscheint, wird die Wahrheit offenbar und Lug und Trug werden bloßgestellt. Behalten Sie bitte im Sinn, dass Licht stärker ist als Finsternis. Die ganze Welt versammelt sich unter der Führung des Tieres mit der Absicht, Krieg zu führen. aber dabei wird außer ihrem eigenen Verderben nichts zustande kommen. Die ganze Welt. Es ist wichtig, nochmals zu betonen, dass dies ein globales Ereignis ist. Die ganze Welt ist darin verwickelt. Keine Nation ist ausgenommen. Wenn hier die Könige auf Erden erwähnt werden, dann ist klar, dass die ganze Menschheit dem Gott dieser Welt untertan ist, der in Offenbarung 12, Vers 9 mit einem vierfachen Titel offenbart wird. Der Drache, die alte Schlange, Teufel und Satan. Nationalismus. Immer wenn ich über die Welt und das Böse in ihr spreche oder schreibe, gibt es einige wohlmeinende Christen, die unbedingt versuchen, ihr eigenes Volk als Ausnahme darzustellen. Dies kommt aus einer Gesinnung des Nationalstolzes. Stolz ist ein Markenzeichen des Teufels und darf im Leben eines Christen keinen Raum haben. Die Bibel sagt klar, die ganze Welt liegt im Argen. 1. Johannes 5, Vers 19. Es ist egal, ob wir uns eine friedliebende Nation nennen, ob wir Christen, Moslems, Hindus, Buddhisten, Atheisten, Agnostiker, Kommunisten, Sozialisten, Kapitalisten oder Monarchisten sind. Nichts ändert sich an der Aussage der Schrift, die ganze Welt liegt im Argen. Das sollte nicht schwer zu verstehen sein. Es sei denn, dass sie verführt wurden und der Nationalstolz sie der Fähigkeit beraubt hat, die biblische Wahrheit zu erfassen. Die falschen Feinde. Wir neigen dazu, der weltlichen Presse zu folgen, die immer versucht, das Böse irgendwo anders auf der Welt aufzudecken, aber nie bei uns selbst. Von den frühen 1960er Jahren bis zu den 1980er Jahren war das der Kommunismus. Eine unglaubliche Menge von Propaganda wurde produziert, nicht nur durch die sogenannte westliche Welt, sondern ebenso auch durch das Christentum, das den Kommunismus stets als das Böse brandmarkte und als Gefahr für den Weltfrieden. Seit dem 11. September 2001 stehen die arabisch-islamischen Nationen im Visier christlicher Propaganda, die sie als das wahre Problem auf dieser Welt und als Gefahr für den Weltfrieden identifiziert. Die Bibel sagt jedoch, die ganze Welt liegt im Argen. Es ist egal, welcher politischen oder religiösen Überzeugung wir anhängen mögen. Die Bibel macht all diese Theorien mit den Worten zunichte, aus 1. Johannes 3, Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ist hier irgendwer ohne Sünde? Die einzige Ausnahme. Hiervon gibt es eine einzige Ausnahme. Gottes neue Schöpfung. In 1. Johannes 3, Vers 9 lesen wir, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Damit ist Gottes neue Schöpfung durch Jesus Christus gemeint. Wer aus dem Geist Gottes geboren ist, kann nicht sündigen. Das darf man nicht missverstehen. Wer von Neuem geboren ist, wohnt weiterhin in dem vergänglichen Zelt aus Fleisch und Blut und ist der schlimmsten Sünden fähig, die man begehen kann. Wir dürfen niemals denken, dass Christen überhaupt nicht sündigen könnten. Das ist weit von der Wahrheit entfernt. Nur was aus Gott geboren ist, ist vollkommen, sündlos und ewig. Ich bin mir bewusst, dass manche lehren, ein Christ könne hier auf Erden in seinem Fleisch sündlose Vollkommenheit erlangen. Lassen Sie uns dazu die letzten 5 Verse von 1. Johannes 1 lesen und dabei auf das Wort wenn achten. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1, die Verse 6 bis 10. Besonders der letzte Vers zeigt, dass sündlose Vollkommenheit im Fleisch unmöglich ist. Politische Globalisierung. Die 3 Teile dieses Buches stellen die Globalisierung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen dar. Heutzutage ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass die Globalisierung jeden Menschen auf Erden persönlich betrifft. Doch Globalisierung ist nichts Neues. Tatsächlich ist sie sehr alt. Wir finden sie in dem Bericht von 1. Mose 11. Hier lesen wir von dem Versuch der Menschen, eine politische Globalisierung aufzurichten. Dort heißt es in den Versen 1 bis 4, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir stellen fest, die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. Globalisierung war zu jener Zeit eine Realität, weil die Menschen sich untereinander verständigen konnten. Das scheint gut zu sein. Allerdings bringen die Worte uns und wir Arroganz zum Ausdruck. Man beginnt mit einer Politphilosophie, einer Demokratie, gefolgt von Materialismus, Kapitalismus, und versucht, den Himmel zu erreichen. Das ist religiöse Globalisierung. Die Macht der Gleichheit. In dem verwendeten Baumaterial scheint ein prophetisches Bild zu liegen. Anstatt Steine zu benutzen, das natürliche Baumaterial, stellten sie Ziegel her. Ein Stein ist vollkommen einzigartig. Es gibt keine 2 Steine auf Erden, die vollständig gleich sind. Sie können Milliarden, ja sogar Billionen von Steinen vergleichen, doch sie alle unterscheiden sich voneinander. Ziegel hingegen kann man in nahezu vollkommen identischer Gestalt herstellen. Alle können gleich werden. Dies ist ein prophetisches Bild unserer heutigen Welt. Gleichheit ist die treibende Kraft zur Vereinigung der Welt. Der deutliche Unterschied zwischen Mann und Frau, wie ihn die Schrift dokumentiert, hat beinahe aufgehört zu bestehen, selbst in unseren Gemeinden. Das politische System der Demokratie hat Arme und Reiche, Weise und Einfältige, Gute und Böse auf eine Ebene gestellt. Es überrascht nicht, dass nun die Ehe in Frage gestellt wird. Sodomisten wollen gleich behandelt werden. In dem beim Turmbau zu Babel verwendeten Ziegeln sehen wir ein Symbol für die Gleichheit aller Menschen auf Erden. Weiter. Asphalt diente ihnen als Mörtel. Das ist recht interessant, denn Mörtel ist gewöhnlich eine weniger stabile Substanz, die benutzt wird, um Steine oder Ziegel zusammenzufügen. Obwohl der Mörtel sie zusammenhält, können die Steine oder Ziegel relativ leicht voneinander gelöst werden. Wenn aber Asphalt oder besser übersetzt Teer oder Bitumen benutzt wird, um diese Ziegel zusammenzukleben, verbindet dies den Baukörper praktisch untrennbar miteinander. Die Welteinheit, die sich jetzt formiert, wird untrennbar miteinander verbunden. Was ist der Asphalt von heute, wenn nicht das Erdöl? Das Öl von unten ist der Klebstoff, der die industrialisierten Nationen der Welt zusammenhält. Im Gegensatz dazu hält das Öl von oben, der Heilige Geist, die Gemeinde zusammen. Babylons Griff nach dem Himmel. Die Menschen von Babel fuhren fort, eine gewaltige Stadt mit einem Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Die Annahme scheint vernünftig, dass diese Leute intelligent genug waren, um zu wissen, dass man den Himmel damit nicht erreichen konnte. Was deutlich wird, ist, dass sie auf ihre Weise in den Himmel gelangen wollten. Doch der Mensch kann nie zu Gott kommen. Was tat darum Gott, als die Zeit erfüllt war? Er kam zur Erde herab. Gott kam im Fleisch zur Erde und wohnte unter uns. Er wurde Mensch und schuf dadurch den einzigen Ausweg, der unter dem Fluch stehenden Erde zu entkommen. Wie? Durch den Tod. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Durch den Tod zur Herrlichkeit. Es bedeutet, dass die alte Natur, unser Fleisch und Blut, unser Ich, gekreuzigt werden muss. Das ist der einzige Weg zum Himmel. In Römer Kapitel 6, Vers 5 steht geschrieben: Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Dadurch drückten die Bürger von Babel außerdem ihre Rebellion gegen den Gott des Himmels aus, der Adam und Eva befohlen hatte: Füllt die Erde. Sie dachten überhaupt nicht daran, sich über die ganze Erde zu verteilen. Sie wollten ihre Stadt Babel erbauen, die ihr Stolz und ihr eigener Weg zum Himmel war. Was sie antrieb, war Stolz. So wollen wir uns einen Namen machen. Bis zum heutigen Tag versuchen Völker in aller Welt, noch Gewaltigeres zu leisten, noch größere und höhere Gebäude zu errichten, um zu zeigen, dass sie gegenüber anderen Nationen auf etwas stolz sein können. Die Sprachverwirrung. Wie reagierte Gott? Wir lesen in 1. Mose 11, Vers 6: Der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Diese Verse bestätigen erneut, dass es um Globalisierung geht, besonders die Worte: Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Was tat Gott? Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Die Verse 7 bis 8. Die Verse 7 bis einer konnte den anderen nicht mehr verstehen. Was taten die Menschen daraufhin? Sie benutzten ihre Schwerter, im Sinne von Kriegswaffen, um miteinander zu kommunizieren. Seit jener Zeit wurden in der Welt unzählige Kriege geführt. Auch heute versucht man, Konflikte mit Waffengewalt zu lösen. Warum gibt es verschiedene Sprachen? Hier mag uns die Frage in den Sinn kommen, warum lässt Gott nicht zu, dass alle Welt eine einzige Sprache spricht? In Europa schuf man eine Universalsprache namens Esperanto. Sie wurde in den späten 1870er Jahren durch Dr. Ludwig Lazarus Zamenhof entwickelt, einen jüdischen Augenarzt aus Polen. Laut Wikipedia jedoch sprechen nur weniger als 2 Millionen Menschen diese Sprache fließend. Das zeigt, dass Esperanto ein Fehlschlag war und ist. Englisch ist zur vorherrschenden europäischen Sprache geworden und wird oft die Weltsprache genannt. Wer aber viel unterwegs ist, weiß, dass außerhalb von Flughäfen, Touristenattraktionen und den oberen 10.000 der Geschäftswelt jedermann weiterhin seine eigene Sprache spricht. Wenn Sie zum Beispiel kein Portugiesisch sprechen, werden Sie in Brasilien nicht weit kommen. Selbst in Ländern, wo Englisch offiziell die zweite Staatssprache ist, werden Sie sich nicht mit dem Mann auf der Straße unterhalten können, wenn Sie nicht seine Sprache sprechen. Wir müssen daher zu dem Schluss kommen, dass Gott einen ganz bestimmten Grund hatte, die Sprachen zu verwirren. Welchen? Wenn die Völker gegeneinander kämpfen, werden sie sich nicht gegen Gott vereinen. Heute jedoch überwindet der Mensch die Sprachenbarrieren durch seine Erfindungen. Kommunikation per Kabel, Funkwelle, Satelliten und Simultanübersetzungen. Globalisierung auf allen Ebenen ist zum Allerweltswort geworden. Und am Ende wird die Menschheit, wie wir schon in Offenbarung 16 und 17 lasen, sich zu einem einzigen Zweck vereinen, um dem allmächtigen Gott zu widerstehen. Satans Absicht wird in diesen Tagen immer offenkundiger. Er strebt nach der Welteinheit und laut dem prophetischen Wort der Schrift wird er Erfolg haben. Warum folgt die Welt ihm nach? Weil sie erwählt hat, nicht an Jesus zu glauben. In 2. Korinther 4, Vers 4 steht, denen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.
Seid doch bereit und
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch von Arno Fröse mit dem Titel Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute die zweite Hälfte des fünften Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.